Hundekompass. Experten im Gespräch. Der Podcast rund um den Hund.
Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar gibt es heute ein paar Änderungen, denn uns ist es ja wichtig, dass die Podcast-Folgen dieses Jahr vielleicht dann wirklich alle 2 Wochen erscheinen. Zumindest sind das die guten Vorsätze. Maxi ist jetzt aber zurzeit im Urlaub, im Wohlverdienten, sodass wir jetzt nicht die Möglichkeit hatten, eine Podcast-Folge gemeinsam aufzunehmen. Und weil ich euch keinen Monolog mit mir zumuten wollte, ich meine, ich bin auch sehr unterhaltsam, gar keine Frage, aber zu zweit ist es ja dann doch immer ein bisschen spannender, habe ich unseren Lieblingsgast, zumindest so wie es die Hörerschaft bisher berichtet hat, eingeladen.
Wow, das ist aber ein Riesenkompliment. Ja, ich bin wieder am Start. Lara hier.
Sehr gut. Ja, und wir haben uns auch heute, würde ich sagen, was ganz Lustiges überlegt. Willst du das einmal erklären?
Ja, aus Ermangelung von Maxis Anwesenheit habe ich mir überlegt oder habe es vorgeschlagen, dass wir eine Folge mit Buzzwörtern machen. Aus dem Bereich Hundetraining bzw. Hundehaltung, also generell großes Thema Hund. Und da habe ich dann ein paar Wörter aufgeschrieben. Und dann werden wir gleich Zettel ziehen.
Also per Zufallsprinzip. Genau, keine Präferenzen, die wir leider...
Genau, das habe ich nämlich schon beim Aufschreiben gehabt. So, okay, das wird auf jeden Fall Julia machen wollen. das Problem haben wir jetzt umgangen. Wir haben nämlich hier Zettelchen liegen. Und wir werden per Zufallsprinzip einen Begriff bekommen, zu dem wir unsere Meinung sagen können.
Gut, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich lasse dir den Vortritt.
Okay, ich bin echt gespannt.
Das sind sehr kleine Zettel.
Ja, ich merke das. Konku, uiuiui, was hat die? Ich habe mir die, uiuiuiuiuiui, da trifft mich ja wie ein Schlag. Sie hatte mir die Liste vorher gesendet, ich habe mir die aber nicht alle angeguckt, ich habe die nur überflogen. Und das habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Auf meinem Zettel steht Konkurrenz in Klammern Trainer. Also wenn ich das jetzt richtig deute, sprichst du da die Konkurrenz unter Trainern untereinander an, ne?
Richtig, genau.
Ja. Also, ich glaube, dazu würde Maxi viel lieber was sagen wollen als ich, weil faktisch bin ich ja einfach nur angestellt und habe in dem Sinne keine direkte Konkurrenz mit anderen Hundetrainern, außer vielleicht mit Maxi. Oder mit meinen Arbeitskollegen wie Lara um irgendwelche Stunden. Aber ich glaube, da sind wir, haben ein sehr gutes Arbeitsverhältnis, als dass das nicht auftritt. Ich habe da, es ist tatsächlich von all dem, ich kenne ja nicht nur Maxi, die Hundetrainerin ist, sondern auch noch andere Hundetrainer. Und ich finde es ganz interessant, weil es sehr unterschiedlich ist, was den Markt angeht. Es gibt ja Leute, die super extrem sind in diesem Konkurrenzgedanken, die Schulterblicke gar nicht machen oder sich unfassbar hoch honorieren lassen, ein Riesenthema damit haben, dass man irgendwas von ihnen abgucken könnte. Dann gibt es, glaube ich, ein gesundes Mittelfeld von Leuten, die sagen, du, ich teile mein Wissen gerne, das kostet aber vielleicht auch Geld. Oder eben sagen, bis zu einem gewissen Punkt teile ich mein Wissen gerne und ab dann müssen wir mal irgendwie eine andere Lösung finden. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, Hauptsache es gibt so viele gute Hundetrainer wie möglich hier in dem Bereich oder ich bin so von mir überzeugt, dass es mir egal ist, wenn jeder das macht, was ich mache, weil dann ist die Welt ein besserer Ort oder so. Ne? Da habe ich, würde ich sagen, alles schon ein bisschen miterlebt. Und ich finde, es kommt halt darauf an, habe ich die Ansicht, ich möchte, dass die Hundebubble ein besserer Ort ist und dass so viele wie möglich gute Hundetrainer sind. Und wenn ich davon überzeugt bin, was ich mache, was ja jeder Hundetrainer hoffentlich von sich ist, dann teile ich mein Wissen ja auch gerne. Oder ich bin so eine kleine Marketingmaus und sage, mir ist das Geld wichtiger, als irgendwie zu gucken, dass es möglich, dass in der Hundeszene sich vielleicht was verändert oder wie auch immer. und dass es weitergegeben wird, dann kann ich natürlich das Ganze vieles patentieren lassen. Ich kann unfassbar viel Geld für gewisse Dinge nehmen und ja, da so ein bisschen, wie nennt man das, hinterm
Berg halten, ja, mit dem Wissen.
Ja, ja, genau, mhm, ja, genau. Das sind meine Gedanken dazu.
Ja. Ich gehe tatsächlich mit deiner Ansicht ziemlich konform. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man seine Gewichtung hat, ne? Eben in der Wirtschaftlichkeit oder eben in der, ja, in dem Wunsch, die Hundewelt zu verbessern, so wie du das ja auch schon gesagt hast. Und dann ist es natürlich, also man muss ja, wenn man auch als Hundetrainer arbeitet, gerade wenn man selbstständig als Hundetrainer arbeitet, trotzdem ja irgendwie auch davon leben können. Mhm. Ne? Deswegen glaube ich, dass man weder den einen noch den anderen Aspekt komplett ausgrenzen kann oder sollte.
Ja. Ja. Ich denke, es ist vielleicht auch so eine schmale Gratwanderung, ne?
Voll. Ja.
Ja. Okay. Lara.
Ja, jetzt darf ich mal hier den nächsten Zettel ziehen. Ich bin selber aufgeregt, obwohl ich die geschrieben habe. Oh Gott. Ja,
was ist denn?
Kastration.
Ah, ja, ja. Auch immer ganz heiße Themen das jetzt war, hier. Ne?
Das war eins von den Wörtern, was ich aufgeschrieben habe, wo ich dachte, das wird auf jeden Fall Julia machen wollen.
Ja, dann darfst du jetzt.
Ja, jetzt darf ich. Ja, Kastration, wildes Thema. Ganz genau genommen, wenn man nach dem Tierschutzgesetz geht, eigentlich ja außerhalb von medizinischen Indikationen komplett verboten. Ja, wir wissen alle, wie es ist. Nichtsdestotrotz passiert es immer noch sehr häufig, dass gerade bei jungen Rüden dazu geraten wird, von verschiedensten Stellen ja, die kastrieren zu lassen, um eine Verhaltensverbesserung hervorzurufen.
Eine potenzielle,
genau, richtig. Das kleine Wörtchen müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und ja, ich bin da also kein Freund von. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe einen kastrierten Rüden, den ich kastriert übernommen habe aus dem Tierheim. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er sich anders entwickelt hätte, wenn er nicht kastriert gewesen wäre. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass ich meine inzwischen kastrierte Hündin aufgrund von Gebärmutterentzündung nicht hätte kastrieren lassen, wenn es jetzt nicht notwendig gewesen wäre und ich das nicht, also das keine Entscheidung für ihr Leben gewesen wäre, dann ja, hätte ich es halt safe nicht gemacht.
Mhm. Ja. Ich will gar nicht so weit ausschweifen bei dem Thema, weil ich weiß, dass bei uns auf der Agenda auf jeden Fall eine Kastrationsfolge steht und wir da eben in Kontakt mit einer Tierärztin sind, damit wir diese auch schön fachlich aufrollen können. Ich habe aber, glaube ich, schon über Social Media öfter meine Meinung zum Kastrieren kundgetan. Von daher, falls sie euch brennend interessiert, könnt ihr gerne auf Perfect Dog Care gehen. Julia Perfect Dog Care. Ja. Da gibt es ein paar Reels über meine Meinung zum Kastrieren.
Ja, schön. Ja. Du bist dran.
Stimmt, so schnell geht's. Hammer. Oh. Leinenpflicht / Leinführigkeit. Ja. Ich glaube, ich könnte das in zweierlei beantworten, im Sinne von aus der Hundetrainersicht, also ich als Hundetrainerin und ich als Hundehalterin. Zum Thema Leinenpflicht bin ich auf jeden Fall jemand, der seine Hunde nicht anleint, wenn Leinenpflicht ist. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht komplett gebasht.
Das dürfen wir nicht so kommunizieren.
Es kommt natürlich immer auf den Kontext drauf an. Also ich meine jetzt nicht bei Brut- und Setzzeiten, aber es gibt ja einfach Orte, an denen generelle Leinenpflicht herrscht, bestimmte Wälder. Und ich habe Emma und Scar dort nicht angeleint. Die laufen im Freilauf. Aber sie sind auch 100%, okay, kein Tier ist 100%, aber nahezu 100% kontrollierbar und bleiben eben auch dann auf den Wegen, sodass da ja keine Gefährdung von anderen Tieren entstehen kann. Leinführigkeit, finde ich, ist ja ein anderer, also hat für mich gar nichts mit der Leinenpflicht zu tun, aus meiner Perspektive. Ich bin aber beim Thema Leinenpflicht ganz klar der Meinung, dass in dem Moment, wo der Hund nicht kontrollierbar ist, im Freilauf eine Leine dran gehört. Und in dem Moment, wo ich Gasthunde bei mir habe, die nicht im Freilauf kontrollierbar sind und zu 99% zuverlässig auf jede Ansprache reagieren, oder wenn ich dann sage, hör mal, so wie du das gerade gestaltest, geht gar nicht, und dann deren Reaktion eine Flucht wäre, laufen die faktisch niemals ohne Leine bei mir und sind mindestens mit einer Schleppleine abgesichert, die ich dann in der Hand halte. Von daher finde ich Leinenpflicht per se gar keine dumme Idee, wenn sich die richtigen Leute dran halten würden. Ich habe überhaupt keinen Stress, wenn mir unangeleinte Hunde entgegenkommen, die kontrollierbar sind, die in der Hundebegegnung auch nicht angeleint werden, aber dann eben bei ihrem Besitzer laufen. Das stört mich gar nicht. Ich habe aber, also es ist halt einfach nervig, wenn man tut nichts Begegnungen hat. Und das Ding ist, dass ja gerade solche Leute sich dann an eine potenzielle Leinenpflicht auch nicht halten würden. Ja, deswegen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Theoretisch ist ja auch in städtischen Gebieten Leinenpflicht, und ich gehe trotzdem mit meinem Hund zum Auto, ohne dass der angeleint ist, über den Bürgersteig. Ja. Leinenführigkeit ist, glaube ich, so ein bisschen mein Steckenpferd, mein Lieblingsthema. Zumindest das mein bester Skill, würde ich sagen. Ja, ich liebe sie, wenn sie läuft. Sie kann anstrengend sein, aber ich liebe dieses kleinkarierte, kleinscheißerische Arbeiten sehr. Und ich liebe es, eigene angezettelte Diskussionen zu führen, die man eben in der Leinenführigkeit hat. Von daher, ja, auf jeden Fall etwas, was ich sehr gerne mache, und dementsprechend man ja auch sieht, dass es bei mir so läuft.
Absolut,
Lara.
absolut. Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich anmerken würde, dass ich tatsächlich einen Hund habe, der oder auf den Aspekt noch eingehen möchte, dass gegebenenfalls ja auch eine Leinenpflicht auferlegt worden sein kann. Frodo hat seine von mir auferlegt bekommen. Also ich bin sein Amt an dieser Stelle. Nicht, weil Frodo nicht abrufbar wäre. Also der weiß, was der Rückruf ist, und der reagiert da auch gut drauf, in einem gesicherten Rahmen. Da der Frodo aber auch diverse andere Themen mit sich bringt, geht der im öffentlichen Raum, wo kein eingezäuntes Grundstück ist und ich den nicht kontrollieren kann, nicht von alleine. Punkt, fertig, aus. Leinenführigkeit ist mir auch sehr wichtig. Habe ich jetzt vorgestern erst wieder bei diesem tollen Schnee mich sehr darüber gefreut, dass meine Hunde so gut an der Leine gehen können, und dass wir da gut dran gearbeitet haben, weil sonst hätte ich mit Sicherheit auf 15 Meter Strecke dreimal auf dem Hintern gesessen, glaube ich. Also das war wild. Deswegen, ja, bin ich konform mit dem, was du gesagt hast.
Findest du es verurteilenswert, dass meine Hunde in Gebieten, wo Leinenpflicht herrscht, manchmal nicht an die Leine genommen werden? Ist es strafbar, dass ich das hier so kundtue?
Da machst du dir jetzt Gedanken drüber. Ist ein bisschen spät. Ja, also, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es eine Ordnungswidrigkeit, wenn du erwischt wirst. Aber
Stimmt, ist es auch.
Ordnungsamt,
Hast du
ja.
recht. Ja. Stimmt, das weiß ich eigentlich auch, weil ich habe ja in Wuppertal gewohnt, da gab es ja den Nordpark, und da gab es faktisch halt ein Hundefreilaufgebiet und ein Hunde. Also es ist ja eine Sache, wo man sagt, okay, es ist ein Naturschutzgebiet, da herrscht generelle Leinenpflicht. Und es ist eine andere Sache in dem Moment, wo du in einen Park gehst und überall diese Schilder hängen, hier ist Leinenpflicht. Ich bin in dem Teil gelaufen, wo Leinenpflicht war, ohne Leine, weil da keine anderen Leute waren mit Hunden, und das halt einfach sehr angenehm war. Okay, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass Maxi nicht bei der Folge dabei
Ja, das wird sie uns wahrscheinlich später
ist. Sagen.
feedbacken, wenn sie die Folge gehört
Ihr
hat.
könnt ja mal kommunizieren, wie gut ihr die ungehemmte Ehrlichkeit
Also,
von Julia.
wenn ihr nichts mehr von uns hört, dann wisst ihr Bescheid.
Wenn es keine Folge mehr mit Lara und Julia alleine gibt, dann wisst ihr warum.
Genau.
Das ist der Hilferuf, was ist dieses
Ja,
Zeichen
genau.
hier? Okay,
Dann
gut.
wisst ihr Bescheid, dann müsst ihr euch irgendwie kümmern. Ja, also ich finde es jetzt nicht, super, super, super schlimm. Ich glaube, jeder hat irgendwie schon mal irgendwas gemacht, was nicht ganz koscher
war. Eine Ordnungswidrigkeit
war. Ja, was
war.
Nicht ganz koscher war einfach.
Scheiße, ne? Hundescheiße irgendwo liegen lassen.
Ja, sowas halt, ne? Und ich glaube, da können wir uns alle an die eigene Nase packen. Keiner ist fehlerfrei. Das weiß Helene Fischer auch. Deswegen.
Das weiß Helene Fischer auch.
Ja, Helene Fischer, keiner ist fehlerfrei.
Okay. Kenne ich nicht. Och, nein. Ja, also sorry, überhaupt nicht meine Welt.
Bildungslücke.
Nee, einfach nicht meine Welt.
Okay, okay, okay.
Nee.
Also, es ist trotzdem so. Keiner ist fehlerfrei. Und deswegen, also da jetzt jemanden für zu bashen, weil er sich nicht dran gehalten hat, ja, nee. Das würde ich jetzt nicht cool finden, aber ich glaube, das passiert auch nicht.
Du bist dran.
Also ich darf du darfst wieder ziehen. Mal gucken. Daran passend, Rückruf bzw. Freilauf.
Hast du die sortiert?
Nee, eigentlich nicht. Vielleicht müssen wir noch mal kurz mischen. Hier, mischen. Ja, also ich würde sagen, das eine bedingt das andere.
Ja.
Kurz und knapp, fertig. Der eine Hund darf's bei mir, also die Hündin, die Raya, die darf's, Frodo nicht.
Mhm.
Außer halt auf eingezäunten Flächen.
Ja.
Ich glaube, dem ist sonst auch nicht mehr viel hinzuzufügen.
Nee. Gut sitzender Rückruf empfinde ich als das wichtigste Kommando. Das wichtigste konditionierte Kommando, was jetzt nicht einfach im erzieherischen Zusammenleben irgendwelche Sitten beinhaltet, sondern wirklich ein operant konditioniertes Kommando ist.
Yes.
Guti. Nächster Zettel. Als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, oh, wenn ich das ziehen würde, das wäre ja cool, was ich dazu wohl sagen würde. Also ich habe mir tatsächlich Gedanken über den Punkt gemacht, und zwar Management.
Mhm.
Management ist eine tolle Sache, wenn man sich bewusst ist, dass man diese gerade nutzt. Denn ich erlebe häufig im Training, dass Leute Managementmaßnahmen nutzen, sich dessen aber nicht bewusst sind und denken, sie bearbeiten hier gerade Ursachen oder würden das Verhalten ihres Hundes auf eine positive Art und Weise formen, was sie faktisch nicht tun, weil sie die Situation nur managen. Ein kleines Beispiel für Managementmaßnahmen ist zum Beispiel, ist zwar tierschutzwidrig, fällt mir aber nichts Besseres ein, in dem Moment, wo mein Hund keine Platzvorgabe einhält, packe ich den in eine Hundebox, schließe die Hundebox und damit ist er gezwungenermaßen gezwungen, die Platzvorgabe einzuhalten. Wie gesagt, das Schließen einer Transportbox ist unabhängig vom Transport, also im häuslichen Bereich, laut Tierschutzgesetz seit einem Jahr, anderthalb Jahren verboten. Aber das finde ich einfach ein gutes Beispiel dafür, was Management ist. Hast du andere Beispiele für Managementmaßnahmen?
Ja, klassisch das Leckerchen vor die Nase halten in der Hundebegegnung.
Ja. Ja. Man managt das, anstatt irgendwie die Ursache dafür, dass der Hund vielleicht auslöst, zu bearbeiten. Das bedeutet nicht, dass der Hund keine Leckerchen in der Hundebegegnung bekommen kann, sondern es geht darum, nimmt der Hund den anderen Hund überhaupt noch wahr? Nimmt er seine Umwelt überhaupt noch wahr? Und weil er sie wahrnimmt und sich trotzdem orientiert, kriegt er ein Leckerchen oder kriegt er das Leckerchen vor die Schnut gehalten und soll faktisch seine Umwelt nicht wahrnehmen, weil er sonst irgendwie ziehen, eskalieren würde, was auch immer. Ja, das ist der kleine, aber feine Unterschied, der im Training dann eine sehr große Wirkung hinterlässt.
Absolut, das musst du dir merken.
Oh, ganz, ich lieb's. Ich lieb's.
Oh Gott.
Ich lieb, dass ich's gezogen habe.
Oh Gott.
Mitleid.
Oh.
Mitleid. Okay, ich als Hundetrainerin und Hundebetreuerin sage, ich liebe das Wort. Ich als Hundehalterin weiß, dass eine Maxime jetzt sagen würde, wie schlimm ich selber bin. okay, also. Mitleid in dem Kontext Hundeerziehung finde ich sehr, sehr schwierig und vollkommen unangemessen, denn es hilft dem Hund in keinster Art und Weise, Niemals nie. Das bedeutet, wenn ich meinem Hund gerade erkläre, dass das, was er tut, richtig scheiße finde und dass er das doch bitte sein lassen soll und dabei zum Beispiel aus Versehen auf die Pfote meines Hundes trete und dann ein Schuss in mein Herzen von einem Wall an Mitleid fließt und damit all das, was ich vorher mit meinem Hund erarbeitet habe, gerade in diesem Moment hinfällig mache, also was ich in diesem Moment mit meinem Hund erarbeitet habe, weil ich ihm ja gerade erklärt habe, dass das, was er macht, gerade doof ist, dann habe ich mir gerade so ein bisschen selber ins Bein geschossen und mache mich auch ganz schön unauthentisch. Bringt zum Beispiel in diesem Kontext wenig, aber auch in einem Kontext, wo aus menschlicher Perspektive Mitleid angebracht ist, ich meine, bei der Pfote vielleicht auch, aber aus meiner Sicht nicht, aber sagen wir mal, mein Hund wird gebissen und deshalb empfinde ich Mitleid für meinen Hund. Auch da sorgt das faktisch einfach nur dafür, dass es meinem Hund dadurch schlechter geht, dass seine Bezugsperson, auf die er ja sehr viel Wert legt, noch Mitleid hat und dadurch erst klar wird für den Hund, wie dramatisch diese Situation offenbar sein muss, weil sonst hätte mein Mensch ja kein Mitleid mit mir und dadurch dann auch Traumata auslösen kann beim Hund, die faktisch ohne das Mitleid des Menschen gar nicht erst entstanden wären. Das bedeutet nicht, dass man nicht für seinen Hund da sein soll, um Gottes Willen, gar keine Frage, bitte doch, also sei für deinen Hund da, wenn er gebissen wird, aber die Frage ist, wie? Und zwar bin ich für meinen Hund da, indem ich ruhig bin, indem ich souverän bin, indem ich klar bin, indem ich anwesend bin, aber nicht, indem ich sage, oh Gott, mein armes Baby, was ist dir passiert? Und mindestens genauso hysterisch werde, wie mein Hund gerade vielleicht in dem Moment oder sogar noch hysterischer. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch schon mal Mitleid mit meinen Hunden. Es gibt ja auch so diesen Anflug von Mitleid, wenn man in das Gesicht des Hundes guckt, obwohl man ihm gerade Ärger geben möchte. Und dann denkt man sich so, du kleines, süßes Wesen, oh mein Gott. Aber sowas habe ich Gott sei Dank nicht bei meinen Gasthunden. Deswegen funktioniert das auch alles so reibungslos. Und in dem Moment, wo es halt die eigenen Hunde sind, ist es halt ganz schnell nicht mehr so.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich glaube, dass ein besseres Wort oder ein besseres Verständnis von dem, was du gerade eben geschildert hast, ne? Ich bin für meinen Hund da und ich sehe das trotzdem und bin halt einfach anwesend und souverän und klar und biete Schutz und sowas alles, eher Empathie, ein besserer Begriff wäre in dem Kontext. Und was mir durch deine Schilderung mit der Pfote gerade eingefallen ist, klassisches Beispiel würde ich jetzt mal so behaupten, Eltern mit ihren Kindern. Das Kind lernt gerade laufen, kann noch nicht so sicher laufen, fällt hin, das Kind guckt, es passiert nichts. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann anfängt zu weinen, ist, glaube ich, geringer, als wenn Mutter und Vater oder nur einer von den beiden aufsteht oder aufspringt ja dann, hingerannt kommt und mit genau das Einatmen, genau das reicht wahrscheinlich schon, ne, um dann halt dem Kind zu vermitteln, okay, krass, es ist wirklich gerade was richtig Schlimmes passiert, ich fange jetzt mal vorsichtshalber lieber an zu schreien oder zu weinen oder was auch immer. Und ich glaube, das kann man auf dein Beispiel mit der Pfote ganz gut übertragen und wird dann vielleicht noch mal ein bisschen eingängiger, was wir da mit unseren Hunden eigentlich machen.
Ja.
Ne? Also, dass wir es dann in dem Moment einfach verstärken, obwohl es gar nicht
notwendig
wäre.
Ist. Ja.
Jo.
Gut, du bist dran.
Ich bin dran. Passt auch ein bisschen dazu. Fairness.
Ah, cool. Finde ich ein tolles Wort.
Ja, finde ich auch ein tolles Wort. Mag ich auch gerne. Versuche ich auch immer zu sein. Und auch da, heute Morgen, war ich zum Beispiel nicht zu meinem Hund, zu meiner Hündin. Raya. Es war nicht ganz fair, was ich da gemacht habe und es tut mir dann auch leid.
Hast du ein Mitleid?
Ja, ich habe natürlich, aber Mitleid nicht mit ihr. Ich zeige ihr das auch nicht in dem Sinne so, weil damit würde ich ja auch wieder irgendwie falsche Verknüpfungen zulassen. Aber ich ärgere mich dann über mich selbst natürlich. Ne? Es war halt nicht ganz fair, was ich da gemacht habe. Aber Fakt ist, Fairness sollte, also man muss ja sich auch immer, also man muss für sich ja in den verschiedenen Situationen noch ein Bild davon haben, was ist denn eigentlich fair für meinen Hund.
Ja.
Und im Hundetraining erfährt man ja oft, dass Menschen ganz große Ansprüche haben an ihren Hund. Und vor allem ja mit dem Problem, was sie haben, ins Training kommen. Und das Problem ja in der Regel nicht das ist, was man als erstes bearbeitet, damit es eben fair ist für den Hund, um eine Fairness für den Hund in der Lernerfahrung auch zu schaffen. Und deswegen mag ich das Wort Fairness sehr gerne. Und ich glaube, dass wir vielen Hundehaltern da auch schon ein gutes Verständnis von Fairness mitgeben konnten. Weil wir das ja auch immer kommunizieren. Dass es gewisse Dinge, wenn wir jetzt in gewisse Dinge reingehen, obwohl gewisse andere Dinge noch nicht besprochen, geklärt, bearbeitet sind, dass es dann halt eben nicht fair für den Hund ist. Ja.
Guti, du bist dran. Oder nee, ich bin dran.
Sorry. Ich hatte ja Fairness gerade.
Sorry.
Wir haben noch ganz schön viele Zettel.
Ja, aber wir machen ja nicht alle. Sonst wäre ja langweilig, sonst hätten wir ja kein Zufallsprinzip machen müssen.
Nee, aber wir können ja trotzdem nicht rauspicken hier, was wir uns ausgesucht haben.
Okay.
Das ist ja trotzdem blöd.
Maulkorbpflicht. Aber da ist die Pflicht auch nur... Genau. Also, Maulkorb finde ich ein super tolles Absicherungstool für die Umwelt des Hundes. Und dabei muss der Maulkorb nicht nur als Schutzmaßnahme für andere Lebewesen dienen, sondern vielleicht auch als Schutzmaßnahme für den eigenen Hund, wenn dieser zum Beispiel gerne irgendwelche Gegenstände im Wald aufsammelt. Und dabei kann ja eben auch ein Maulkorb einfach faktisch dazu dienen, also als Giftköderschutz oder so. Deswegen macht Maulkorb-Training immer Sinn. Ein Maulkorb ist auch wunderbar beim Tierarzt oder so. Also oft ist es so, dass der liebste Hund in dem Moment, wo viel Stress, viel Schmerz auf einmal kommt, was ja dann meist beim Tierarzt zu gelten kommt, weil man ja auch nicht grundlos zum Tierarzt geht, dann so, dass ein Hund eben doch einfach ein Hund ist und auch der netteste Hund vielleicht irgendwann beißt und Zähne zeigt, was faktisch mit einem Maulkorb verhinderbar ist und dann eben nicht noch mehr Stress in so eine Situation bringen würde. Zu der Maulkorbpflicht möchtest du bestimmt was sagen.
Ja, also theoretisch kann ich das eigentlich gar nicht so richtig, weil ich habe keinen Hund, der eine Maulkorbpflicht hat. Auch keine selbst auferlegte tatsächlich.
Das nicht.
Nein, das nicht. Leine ja, aber Maulkorb, nein. Nein, aber ich finde es trotzdem situativ sinnvoll. Ich frage mich dann immer, wenn so ein Hund so eine Maulkorbpflicht auferlegt bekommt, dann...
Bekommt aufgrund von der Rasse oder aufgrund, weil ein Vorfall war?
Weil ein Vorfall war,
okay.
In dem Fall.
Ja. Ja.
Hoffe ich immer sehr für die Hunde, dass die Halter schlau genug waren, im Vorfeld den Maulkorb positiv auch zu trainieren, ungeachtet dessen, ob was passiert ist oder nicht. Weil wie du sagst, es gibt auch einfach Situationen in gewissen Ländern, wo in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel eine Maulkorbpflicht besteht. Ich glaube, in Deutschland ist es tatsächlich auch so, dass da
bei der deutschen
in öffentlichen
Bahn.
Verkehrsmitteln eine Maulkorbpflicht besteht, in anderen Ländern aber noch strenger. Und wenn man in diese Länder reist und der Hund dann auf einmal einen Maulkorb tragen muss. Was er vorher nie musste, dann ist das halt irgendwie doof. Aber bei einem Beißvorfall finde ich natürlich auch, also klar, der Hund gehört abgesichert, auf gar keinen Fall, gar keine Frage. Aber dann wünsche ich mir für diese Hunde immer, dass die ein vernünftiges Maulkorbtraining durchlaufen haben. Und ja, das wäre so. Ich finde den Maulkorb auch toll.
Ja.
Meine Hunde tragen beide situativ Maulkorb und die machen das richtig gut, weil ich da viel Wert drauf gelegt habe, dass sie das stressfrei tun. Im Prinzip so, wie ich meine Brille trage, dass sie den Maulkorb so tragen können, wie ich meine Brille trage, ohne ihn quasi zu merken. Und finde ich, ist ein super Hilfsmittel.
Ja.
Ja. Jetzt bin ich wieder dran. Ich habe Angst.
Ich würde sagen, danach machen wir noch eine Runde. Also jeder danach noch eine Frage.
Hundewiese! Ja, schön. Ja. Also, Hundewiese ist, glaube ich, auch stark davon abhängig, also was man da für Erfahrungen hat. Ne?
Mhm. Warst du schon mal auf einer?
Nein.
Ganz bewusst. Weißt du, wo einer ist?
Ja.
Krass.
Es gibt eine ganz bekannte.
Hier in Hagen?
Nee.
Gibt es in Hagen eine?
Ich weiß nicht, ob es in Hagen eine gibt. Keine Ahnung. Wir hatten damals, als wir zu Hause Hunde hatten, bei meinen Eltern, hatten wir einfach 1000 Quadratmeter Garten. Da brauchten wir keine Hundewiesefläche. Hundewiesefläche ist auch ein sehr schönes Wort. Nee, aber da brauchten wir keine Hundeauslauffläche.
Ja.
Aber es gibt auf jeden Fall in Witten eine.
Okay.
Die ist ganz bekannt.
Und die sind ja auch eingezäunt, ne?
An der Ruhr, ja. Ich weiß nicht, ob die eingezäunt ist, weil das echt ein Riesenteil ist. Aber die war so bekannt, dass selbst Norman Mrozinski auf dem Seminar diese Hundewiese kannte. Also ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass er sie kannte, aber es ist auf jeden Fall bekannt gewesen. Ja, und also ich habe, wie gesagt, keine eigenen Erfahrungen damit und kann nur auf das zurückgreifen, was mir bisher so erzählt worden ist. Ich glaube, die Mischung macht's da, ne? Also ich glaube, du kannst da richtig in die Kacke greifen, auf gut Deutsch gesagt. Du kannst aber auch Glück haben. Also eine Bekannte von mir, die geht regelmäßig mit ihren Hunden auf diese besagte Hundewiese. Mhm, die hat aber auch zwei sehr nette Hunde. Und deswegen hat sie da bisher nie so wirklich ein Problem gehabt. Aber ich habe auch schon rückgemeldet bekommen von eben dieser Hundewiese, von einer Freundin, die auch einen sehr, sehr, sehr netten Hund hat, dass der Hund da schon echt blöde Erfahrungen machen musste. So, ne? Ja. Also ich glaube, das ist teils, teils sehr gemischt. Und ich weiß nicht, ob das ja, für jeden Hund die richtige Erfahrung ist. Also ich glaube mal nicht.
Also ich assoziiere Hundewiese mit eigentlich nur Negativem, weil es halt faktisch komplett unkontrolliert ist und ohne Fachwissen und ohne Fachpersonal in jeglicher Art und Weise. Oder dann eben selbsternanntes Fachpersonal auf diesen Hundewiesen waltet, ob das so besser ist.
Wie beim Reiten, die Bandenprofis, die dann da sitzen an der Bande und sich das Maul über dich zerreißen, während du in der Halle dein Pferd arbeitest und dir einen abackerst. Und alle da sitzen und hinterm Fäustchen, das ist aber scheiße, wie die das macht.
Guti, ich würde sagen, dann starten wir mit unseren letzten zwei Zettelchen. Oh, ist jetzt nochmal ein spannender Moment hier.
Die halten wir für die nächste Folge
Ui. Beim nächsten Mal fragen wir ChatGPT nach Passwörtern.
Ja, geht auch.
Okay. Ha. Frustrationstoleranz und Impulskontrolle.
Das ist ja wohl dein Thema.
Si. Habe ich die zwei Top-Themen heute gezogen. Langführigkeit
ja,
und...
Voll auf dich zugeschnitten.
Ja, perfekto.
Ich klopfe mal kurz. Dass ich das so gut gemacht habe.
Ja, also, warum das mein Lieblingsthema ist, ich würde sagen, weil ich es so schlecht kann. Nein, Spaß beiseite. Also, unsere Hunde sind ja zwangsläufig irgendwie gezwungenermaßen eingebunden in unseren Alltag und sollten dementsprechend dann natürlich auch so gut es geht auf unseren Alltag vorbereitet werden, integriert werden und das eben in einem Ausmaß, das für sie angenehm ist und für sie vor allem auch leistbar ist. Und in dem Moment, wo wir die Impulskontrolle und die Frustrationstoleranz unseres Hundes ins Ermessliche steigern, in dem Moment ist der Hund auch eben alltagstauglicher, weil er bestimmten Impulsen wie Bewegungsreizen hinterherzugehen oder aber auch seine Frustrationstoleranz steigert in dem Moment, wo er lernt, ich darf nicht jedem Hund Hallo sagen oder so, eben alltagstauglicher für uns in unserem Alltag wird. So oft das Wort Alltag gesagt, ey. deswegen gebe ich Alltagskurse. Sehe ich als sehr, sehr sinnvoll an, das zu fördern, zu unterstützen, von klein auf, von Welpenalter an, rauf und runter. Und ich muss auch sagen, dass ist neben dem Tricktraining auch mit eins meiner liebsten Trainings für Hunde, weil auch da halt einfach so unfassbar schnell und viel Erfolge gefeiert werden können. Und ich liebe Erfolge. Das heißt, in dem Moment, wo der Hund sich erst so denkt, boah, geil, Bewegungsreiz, da muss ich hinterher. Und dann fliegt das Ding aber dreimal und dann schafft es der Hund vielleicht doch zu sagen, okay, schaffe ich. Und vielleicht gucke ich sogar noch Frauchen an. Da geht mein Herz auf.
Ja. Merkt man auch in deinen Themen bei den Alltagskursen überhaupt nicht, gar nicht, dass dir diese beiden Dinge sehr wichtig sind in deinem Alltag. Nein, aber du hast ja recht, es ist ja vollkommen logisch und vollkommen wichtig, absolut wichtig, dass unsere Hunde das eben kennen und können. Denn auch da, wenn sie das nicht können und das nicht im Kleinen trainiert wird und von klein zu immer größer und immer schwieriger aufgebaut wird, haben sie faktisch einfach keine Möglichkeit, Dinge zu unterlassen, die wir in unserer Welt, also die für die Hunde machen, die Dinge ja meistens Sinn, die sie tun. Ja? Und das ist ja ein großes Problem in der Menschenwelt, in der sie sich befinden, weil wir sind nicht damit einverstanden, wenn der Hund dem Reh hinterherhetzt.
Ja, oder dem Auto.
Oder dem Auto, weil er hatte gerade nichts anderes zur Verfügung oder so. Ne? Gibt halt einfach Dinge oder auch, an, jetzt mal ohne Bewegungsreize, weil da haben wir uns jetzt schon so viel, Raya zum Beispiel mit Menschen, die einfach lernen muss, dass sie ihre Ideen, die sie da hat, dass sie nicht in der Menschenwelt gerne gesehen sind und dass sie die unterdrücken muss halt einfach. Ne?
Ja, ich meine aber auch sowas wie Anspringen muss. Oder sowas.
Absolut,
ne?
Das sind ja zigtausend Sachen, ja, die mit Kontrolle und Frust ausgehalten werden müssen.
Ja. Ne? Der ganze Alltag, sowohl der des Hundes als auch der des Menschen, besteht ja tatsächlich aus Impulskontrolle und Frustrationstoleranz, zumindest solange wir umgeben von anderen Sozialpartnern sind. Das heißt, ich kann mich ja nicht auf eine derartige Weise unkontrolliert verhalten, auch wenn ich es manchmal tue. aber dann ja immer trotzdem nur bis zu einem gewissen Maße. Und man kennt es ja, also wir kennen es ja alle selber, in dem Moment, wo wir eben mit Personen umgeben sind, die uns sehr nahestehen, wie zum Beispiel unseren Partnern, haben wir auf einmal eine viel geringere Impulskontrolle als sonst in unserem Alltag. Und von daher, auch wir sind tagtäglich damit konfrontiert, wie das eben so ist in einer sozialen Gesellschaft.
Ja, und auch da fallen mir wieder Kinder ein. Klassisches Beispiel, glaube ich auch, also zumindest habe ich es bei meinem Bruder auf jeden Fall erlebt, der Einkauf mit den Kindern.
Und Kasse Ü-Ei.
Kasse Ü-Ei oder Kasse Matchbox-Auto oder sowas. Ja. Ne? Also das ist genau das Gleiche. Also da dürfen Kinder halt tatsächlich auch mal Frust erfahren. Ja. Ne? Und in der menschlichen Welt ist es ja nun mal ganz, also das passiert einem ja super häufig. Und wie, da sind wir auch wieder beim Thema Fairness, wie unfair wäre das für ein Kind, für einen späteren Erwachsenen, im Erwachsenenalter, wenn er nie Frust und nie Impulskontrolle leisten musste oder erfahren hat, dann in der Menschenwelt so, ich sag mal, da reingeschmissen zu werden und dann zu merken, ey, nicht alle meine Bedürfnisse oder die Dinge, die ich mir gerade überlege, werden hier irgendwie befriedigt, ne? Und ich muss das irgendwie aushalten und damit umgehen und kann das aber eigentlich gar nicht. So, ne? Weil ich es halt als Kind nie lernen durfte. Und das ist halt, ist schon fies. Und so ist es bei unseren Hunden halt genauso, ne? Ja. Wenn die immer alles machen durften irgendwie und dann auf einmal ist es gerade mal nicht erlaubt, wie sollen die das verstehen, wenn die vorher nicht gelernt haben, an kleineren Dingen sich darin zu üben halt, ne?
Ja. Voll.
Ja.
Und kleiner noch Einschub. Ich liebe es so gerne, das zu trainieren, weil ich selber dabei so rumspacken kann. Weil ich selber so viel. Also in dem Moment.
Das erklärt einiges. Das
wo,
erklärt
wirklich. Wo
einiges.
Ich Impulskontrolle meines Hundes trainiere, brauche ich sie selber nicht.
Das ist für dich quasi deine Auszeit und für deine Hunde so der Trainingsinhalt.
Ja.
Ja, Ja, also ich, ja, man kann sagen, das merkt man. Ja, und weshalb ich das, also ich trainiere das nicht so gerne, weil mir ist das anstrengend und ich kann mich auch tatsächlich zeitgleich nicht so gut zum Affen machen, Julia.
Ja.
Das sind so.
Ich finde, mein Impulskontrollentraining kann man patentieren lassen, was für eine Theatershow ich da hinlege,
absolut,
oder?
Absolut. Ja, also, so. Definitiv, wenn ihr das mal sehen wollt,
kommt ins Training.
Ins Training. Dann könnt ihr Julia
in Action,
erleben. Ist auch ein Alltagskurs, der, weil wir ja ganz tolle Hundehalter hier im Training haben bei uns in unserer Hundeschule oder in Maxis Hundeschule, ist ja nicht unsere, die da auch tatsächlich viel Wert drauf legen. Ne? Das ist auch mit
voll.
Einer der Kurse, der immer ausgebucht ist.
Ja.
Immer.
Ja.
Und den du sehr, sehr, sehr regelmäßig anbietest.
Ja.
Weil unsere Teams wissen, wie wichtig das ist.
Ja.
Gut gearbeitet.
Ja. Ich vermisse aber ein Team schon länger in unserem Alltagskurs Impulskontrolle.
Oh je.
Jonna, falls du das hörst. Ich vermisse euch im Alltagskurs Impulskontrolle.
Julia meint, Mela hat Nachhilfe nötig.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Definitiv.
Gut, dann haben wir das auch geklärt.
Gut.
Jonna. Nachsitzen.
Ja, sofort.
So.
Sonst setzen 6.
Oh. So,
letzter Zettel.
Letzter Zettel.
Ah! Das ist unser Schlusswort hier.
Ich ziehe heute nur passende Zettelchen, hör mal. War auch gerade schon Thema. Tricktraining.
Ach, lustig.
Ja, also ich liebe Tricktraining. Ich mache das sehr, sehr gerne im stillen Kämmerlein für mich zu Hause. Habe mich jetzt mal getraut, mit dem Frodo was zu filmen. Denn ich habe leider einen Hund, der natürlich dafür gemacht ist zu arbeiten und das tut sie dann auch, aber das tut sie halt auf einem anderen Level. Das tut sie auf so einem Level. Ich habe tatsächlich letztens noch mit einer Mit-Auszubildenden darüber gesprochen, die einen, boah, jetzt, sie wird mich, ja, aber vielleicht schlägt sie mich nächstes Wochenende, einen Border Collie, glaube ich, hat sie. Und der arbeitet genauso wie mein Mali, nämlich schnell, schnell. Es geht nur nach Zeit. Und wenn du die Zeit, wenn du es schaffst, das so schnell zu erledigen, dass die Uhr sich rückwärts gedreht hat, dann war das richtig gut. So, und so arbeitet Raya. Und deswegen macht tatsächlich Tricktraining auf der einen Seite super viel Spaß mit der, weil die halt einfach unfassbar schnell lernt. Und auf der anderen Seite ist es sehr, sehr anstrengend für mich, weil sie durch ihre Schnelligkeit einfach... Ja,
kleinlich auch ist wahrscheinlich, ne?
Du musst, also für mich ist das ein richtiger, für mich ist das richtig krass Impulskontrolle. Ich muss mich da richtig zusammenreißen, weil ich sie am liebsten manchmal schütteln würde und sie fragen würde, ob sie irgendwas in ihrem Leben langsam kann. Damit sie auch eine Chance hat, sich dabei nicht umzubringen oder sich dabei nicht zu verletzen, andere Leute nicht zu verletzen, weil die, also das ist echt heftig, heftig. Und mit Frodo zum Beispiel. Frodo hat genau die passende Motivation. Der ist motiviert, der hat Bock, was zu machen, das sieht man auch, aber der arbeitet in einem Tempo, wo man sagen kann, ja, damit kann man was anfangen, weil der, also da sieht man halt auch richtig, wie sich die Rädchen drehen. Also das ist wirklich angenehm und ich mag es richtig gerne mit ihm, weil der halt trotzdem motiviert ist, auch wenn er nicht so überdreht ist.
Mhm.
Ne? Und das macht richtig Bock. Und ich mag tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne shapen. Also ich liebe es extrem und ich mache es sehr, sehr gerne und deswegen mag ich auch Tricktraining sehr gerne. Und ich finde, gerade weil das bei mir auch so ein bisschen ein Thema ist und da hat jemand, den ich für sehr, sehr schlau halte und für sehr fähig halte, nämlich die Charlie Arzberger mal gesagt, dass man, wenn man mit den Hunden häufig, also weil man viel Konflikte hat im Alltag, ne? Und viel... reglementieren muss, dass eben zum Beispiel Tricktraining einfach eine richtig, richtig gute Möglichkeit ist, auch mal nett zu sein mit dem Hund. Ne?
Ja.
Und nicht nur blöd den Alltag zu gestalten, also blöd in Anführungszeichen, weil es ist ja wichtig, dass der Hund gewisse Dinge lernt einfach, ne? Und das ist nicht immer leicht und nicht immer schön. Aber dass es halt einfach ein richtig schöner Ausgleich ist.
Mhm.
Ne? Und dass sich da halt eben auch auf Beziehungsebene ein bisschen was tun kann. Ne? Weil der Hund halt einfach merkt, okay, wir machen coole Sachen, der kann sich kopftechnisch ein bisschen anstrengen, ein bisschen verausgaben, auslasten und so. Ne? Also ich feiere das. definitiv.
Was hast du mit Frodo im stillen Kämmerchen gefilmt?
Er lernt jetzt Paw-Check. Also Paw ist quasi der linke, also er packt seine Pfote auf meinen linken Fuß und Check ist dann die andere Seite.
Seite.
Ja, und er hat es jetzt tatsächlich schon kombiniert. Er kann es jetzt, wenn ich schnell
Geil.
hintereinander sage. Es ist so süß.
Sehr
Ich
süß.
feiere ihn sehr dafür.
Ja, ich muss sagen, ich mag es auch sehr gerne. Ich meine, man sieht es ja mit Scar.
Ich wollte gerade sagen, also dein Hund schmückt einfach einen Weihnachtsbaum. Also, sorry.
Ja, er ist auch schon auf jeden Fall sehr prädestiniert dafür. Was ich dazu ergänzen möchte, ist, in dem Moment, wo man das halt im jungen Alter schon mit seinem Hund macht und viel macht, entwickeln sich Gehirnstrukturen ja auch so, dass einfach besser und schneller gelernt werden kann, als wenn man erst mit, keine Ahnung, dritte oder vierte Lebensjahr mit sowas anfängt. Das heißt, das soll eine kleine Ermutigung und Aufforderung sein, dass man sowas sehr gerne in jungen Jahren schon mit seinem Hund machen kann und darf und soll, weil man dann natürlich auch einfach die Intelligenz des Hundes steigert und fördert. Ob das jetzt immer so gut ist, dass man so einen intelligenten Hund hat. Das ist die Medaille hat zwei Seiten. Aber es macht trotzdem, also es ist ja auch auf der einen Seite natürlich einfach sehr angenehm und entspannt. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, woher wusstest du jetzt, dass du aufstehen sollst? Ich habe es noch nicht gesagt, weil dieser Hund einen so gut lesen kann. Das ist,
Ja, das ist heftig, ne?
ja.
Wie die mitdenken da irgendwie.
Ja, unfassbar.
Ja,
Ja.
voll.
Fluch und Segen zugleich.
Definitiv.
Ja. Guti, ich würde sagen, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß bei dieser Folge wie wir. Ihr könnt uns ja gerne mal ein Feedback dalassen, wie das jetzt so als erste Folge des Hundekompass war, ohne Maxi. Ob das überhaupt nochmal stattfinden darf oder jetzt die Fachlichkeit so sehr gelitten hat, dass das auf keinen Fall nochmal erwünscht ist. Ja, von daher wünschen wir euch einen wunderschönen Resttag und hören uns bei der nächsten Folge. Und den Gewinner unseres Gewinnspiels haben wir schon, wenn die Folge hier, also aktuell noch nicht, wo wir sie aufnehmen, aber wenn sie erscheint, haben wir diesen auch schon kontaktiert und den Gewinn versendet. Genau, alles Klärchen. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.